Hier ist Radio Nordpol. Wir berichten euch heute vom 15. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Drami im August 2022 beteiligt waren. An diesem Prozesstag hat sich erneut gezeigt, dass die politische Dimension dieses Prozesses immer deutlicher im Gerichtssaal präsent wird. Im Zentrum stand die Aussage der 5. angeklagten Polizistin, die sich als letzte einließ. Deren Aussage hat Einblick in die inneren Machtdynamiken der Institution Polizei gegeben. Die Angeklagte hat versucht, das aufgebaute Narrativ der Polizei zu unterstützen und die innere Logik und Chronologie des Einsatzes fast schon als kausale Notwendigkeit darzustellen. Gleichzeitig sind ihre Korrespondenzen im Nachgang des Einsatzes an diesem Prozesstag im Gerichtssaal verlesen worden. Diese dokumentieren, dass sie von vornherein sowie im Nachhinein Zweifel an der Einsatzstrategie gehabt hat. Der Versuch der Angeklagten, ihre Aussagen durch eine Unterscheidung von subjektiven Gefühlen und polizeitaktischen Mechanismen zwischen persönlichem Erschrecken darüber, aktiv am Tod von Mohamed beteiligt zu sein und einem durch die Situation erzeugten polizeilichen Handlungszwang verständlich zu machen, hat letztlich die Widersprüche des Polizeinarrativs nur verdeutlicht. Weiterhin sagte die Polizeibeamtin aus, die mit Mohamed am Vorabend seines Todes auf der Wache Nord in Kontakt kam. Mohamed wandte sich hilfesuchend an die Polizei, da er sich in einer akuten psychischen Krise befand. Diese Zeugin hat Mohamed als ruhig, still und geduldig beschrieben. Bevor wir weiter zum Prozesstag berichten und mit Interviews fortfahren, möchten wir auf die rassistischen Attentate in Solingen aufmerksam machen. Vor einer Woche, am 9. Juni, wurde unter Zunahme von Brandbeschleunigern ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen gelegt. Glücklicherweise wurde keiner der 22 BewohnerInnen schwer verletzt oder getötet. Im März diesen Jahres wurde ebenfalls in einem Solinger Mehrfamilienhaus ein Feuer gelegt. Dabei kamen 2 Erwachsene und 2 Kinder, davon ein Säugling, ums Leben. Es ist in beiden Fällen von einem rassistischen Anschlag auszugehen. In den Häusern wohnten vornehmlich türkischstämmige Muslime. Die Anschläge stehen in historischer Linie zum rechtsextremistischen Brandanschlag in Solingen 1993, bei dem 5 türkischstämmige Frauen und Mädchen gestorben sind. Wir gedenken der Opfer der Brandanschläge und wünschen den Angehörigen und FreundInnen viel Kraft. An diesem 15. Prozesstag hat sich, wie bereits angekündigt, die 5. angeklagte Polizeibeamtin eingelassen und ihre Aussage vor Gericht gemacht. Sie hat damals den ersten Taser bedient. Eine unabhängige Prozessbeobachterin, die zum ersten Mal im Gerichtssaal anwesend war, berichtet von ihren Eindrücken zu den Aussagen der Angeklagten.
Ich spreche mit einer unabhängigen Prozessbeobachterin, die heute zum ersten Mal im Gericht dabei saß. Und mich interessiert einfach, wie hast du den Raum wahrgenommen, wie hast du die Stimmung im Gerichtssaal wahrgenommen und auch, wie würdest du die Aussage der Polizeizeugin heute einschätzen?
Ich habe die Stimmung im Gerichtssaal ziemlich angespannt wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass da eine Spannung herrschte. Die Aussage der Polizistin fand ich sehr widersprüchlich. Sie hat sehr oft versucht, glaube ich, dem Richter klarzumachen, dass es eine Gefahrenlage gab mit Messer und dass es auf jeden Fall notwendig war, die Schusswaffe einzusetzen. Als dann aber die Nachfrage von der Nebenklage kam, mit der 7-Meter-Regel hat sie dann relativ schnell eingelenkt, dass von Mohammed keine Gefahr ausging und sie deshalb sich auch auf 3 Meter ihm näherten, weil er zum Zeitpunkt der Ankunft der Polizei als ungefährlich wirkte. Das fand ich irgendwie widersprüchlich und ich hatte sehr oft das Gefühl, dass sie sich im Kreis gedreht hat und weiß nicht, wie wahrheitsgemäß die Aussage war und wie einstudiert das war und wann das Einstudierte ein bisschen zusammenbrach.
Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du heute bemerkenswert fandst an den, was heute verhandelt wurde?
Nein, also kann ich gar nicht so sagen. Dafür kenne ich mich auch juristisch zu schlecht aus. Ich kann nur, glaube ich, Leuten anmerken, wenn sie lügen oder wenn sie unsicher werden. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hat das sehr versucht, aus der Zeugin rauszukriegen. Und das ist denen gut gelungen, auch mit Fragen, die vielleicht ein bisschen persönlicher waren. Es wirkte auf mich so, als wurden vorher die Sachen einstudiert und das Gerüst ist ein bisschen zusammengebrochen heute, ja.
Es folgt die Verlesung einer zentralen Sprachnachricht der angeklagten Beamtin. Diese Nachricht verschickte sie einige Tage nach der Tötung Mohammeds an einen Kollegen.
Also, ihr habt ja wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen und ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen. Aber man muss natürlich am Ende hinterfragen, hätte man das nicht statisch halten können oder hätte man nicht eine andere Taktik wählen können? Und ich glaube, dass man jetzt gerade versucht, das Ganze so ein bisschen zu rekonstruieren. Aber es macht sich eigentlich keiner Sorgen, dass da irgendwie die Rechtmäßigkeit in Frage gestellt werden könnte oder so. Der kam mit einem Messer auf uns zu und entsprechend alles gut. Nur, es ist halt was ganz anderes jetzt als die Situation damals mit Bennett und Anna, weil es waren halt so viele von uns vor Ort und jeder hat es anders wahrgenommen. Verschiedene Einsatzmittel wurden eingesetzt und das versucht man jetzt halt gerade wahrscheinlich alles so ein bisschen zu strukturieren und ja, dementsprechend ist es halt ein bisschen chaotisch alles, denke ich. Ja, und für uns ist es halt gerade einfach nur so ein bisschen viel. Viele Eindrücke, viel Presse, viele Fragen. Und naja, ist halt jemand gestorben. Er hat die Ursache gesetzt, aber naja, man wäre ja kein Mensch, wenn einen das nicht irgendwie betreffen würde.
Die Rolle der Beamtin ist für den Prozess besonders relevant und dies auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen korrespondierte sie nach dem Einsatz sehr viel über Messenger-Dienste, weshalb ihr sehr viele Nachrichten aus Chatprotokollen in der Verhandlung vorgehalten werden konnten. Aus diesen Nachrichten geht hervor, dass sie über die Frage reflektierte, ob die Situation im Innenhof der Jugendhilfeeinrichtung hätte statisch gehalten werden können. Zum anderen kommt ihr eine Vermittlungsposition innerhalb der Dienstgruppe zu. Sie war in der Funktion einer Tutorin bei einem am Einsatz beteiligten Auszubildenden. Darüber hinaus wird deutlich, dass die angeklagte Beamtin die Widersprüche der Institution Polizei verkörpert, wie Lisa Grüter, die Anwältin der Nebenklage, im Interview berichtet.
Lisa, was würdest du sagen, war heute an der Aussage der fünften Angeklagten, die den ersten Taser ausgelöst hat, relevant?
Na, wir haben ja durch die Chatprotokolle, die wir von den Angeklagten hatten, wussten wir vorher, dass da durchaus auch Zweifel und Skrupel an der Einsatzsituation bestanden haben durch diese Beamtin vor allem. Dass sie mehrfach thematisiert hat, hätten wir die Lage nicht statisch halten können, hätten wir das nicht anders lösen können. Und es ist eben heute aufgefallen, dass dann aber wieder eine Aussage gemacht worden ist, die dieses Geschehen als völlig alternativlos dargestellt hat und sich einfach eingereiht hat in die Aussage ihrer KollegInnen, dass quasi der Einsatz von Pfefferspray gegen Mohammed, der zu dem Zeitpunkt eben nichts gemacht hat, sich nicht gerührt hat, aus ihrer Sicht das mildeste Mittel dargestellt hätte, wie sie es beschrieben hat, sei Pfefferspray nicht mal eine Waffe aus ihrer Sicht und das sei noch ein milderes Mittel im Vergleich zum Taser gewesen. Sie hatte ursprünglich auch vorgeschlagen, dass sie als erstes den Taser einsetzt, weil sie die Situation so eingeschätzt hat, dass das möglicherweise strategisch sinnvoll sein könnte, um Mohammed zu entwaffnen. Das hatte ihr Einsatzleiter abgelehnt und den Einsatz von Pfefferspray angeordnet und da hat sie sich dann auch offensichtlich klaglos eingefügt in diesen Befehl oder in diese Anordnung.
Ich hatte heute den Eindruck, dass in der Aussage die ganze Widersprüchlichkeit der Institution Polizei deutlich wird. Also, dass man einfach hören kann, wie eine Person sozusagen subjektiv irgendwie versucht, einen Umgang zu finden damit, dass sie an einem Einsatz direkt aktiv beteiligt gewesen ist, bei dem jemand erschossen wurde und gleichzeitig aber vor Gericht notwendig zeigen muss, dass die Kausalität aller Handlungen absolut notwendig gewesen sein müssen und in ihren Widersprüchen, die in den Aussagen waren, haben wir eigentlich viel verstanden darüber, wie Polizei arbeitet.
Ja, total. Auch, dass auch hier wieder die Alternative, einfach mal gar nicht einzugreifen und Ruhe einkehren zu lassen und möglicherweise einfach mal zuzuwarten, die wurde ja gar nicht in Betracht gezogen. Und das ist ja auch sehr typisch für die Institution Polizei, dass ein hoher Handlungsdruck besteht und eine hohe schnell eingegriffen werden soll. Die Widersprüche, die sind rein im Privaten geblieben. Das hat sie auch ganz deutlich gemacht. Das sind ja hier ganz persönliche Nachrichten von mir, die hier verlesen werden. Also diese Widersprüche bleiben schön im Privaten und werden nicht in den Gerichtssaal mitgenommen, was natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen an der prozessualen Situation liegt, in der sie sich als Angeklagte befindet.
Ja, aber diese Unterscheidung hält ja nicht stand zwischen den subjektiven, privaten, also deswegen sitzen wir im Gerichtssaal. Also es gab dann auch noch einen Moment, der im Zusammenhang mit ihrer Glaubwürdigkeit auffällig war oder bemerkenswert, weil sie auf ihre persönlichen Verhältnisse angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen würdest?
Genau, wir wissen aus den Akten, dass ein persönliches Verhältnis zwischen ihr und einem der am Einsatz beteiligten Zeugen besteht. Jemand, der bei dem zivilen Einsatztrupp dabei war, der hat befragt im Gerichtssaal das verneint. Es besteht aktuell kein Verhältnis und es bestand auch damals kein Verhältnis, hat er ausdrücklich gesagt. Und auf mehrfache Nachfrage hat die Angeklagte heute eingeräumt, dass eben zu dieser Person eine Beziehung besteht oder bestanden hat. Und konnte man auch recht schnell merken, dass sie dann auch direkt in die Offensive ging und thematisierte, warum das denn von Relevanz ist, was ihr A, in ihrer Rolle nicht zusteht und B, ist es natürlich von Relevanz, weil offensichtlich hat ja ihr Partner oder Freund oder Ex-Freund die Notwendigkeit gesehen, vor Gericht zu lügen, was das angeht oder das abzustreiten. Und insofern müssen wir die Relevanz hinterfragen.
Was würdest du sagen, ist für den weiteren Prozessverlauf wichtig? Also worauf wird es in den nächsten Wochen ankommen? Was wird uns erwarten?
Also ich glaube, es wird jetzt wichtig sein, dass wir auch ein eigenes oder dieses Narrativ in Frage stellen, dass das Einsatzgeschehen, so wie es stattgefunden hat, alternativlos war. Also dass die überhaupt einzuschreiten mit Pfefferspray alternativlos gewesen sein soll und die dann in Gang gesetzte Kette alternativlos war. Dieses Narrativ müssen wir in irgendeiner Form angreifen und versuchen, da Personen in den Gerichtssaal zu bekommen, die möglicherweise eine andere Einschätzung zu der Situation haben.
Wie kann man das einschätzen? Ihr habt da viel nachgefragt von der Nebenklage aus, dass die Angeklagte heute auch eine Tutorin-Funktion hatte für einen weiteren am Einsatz Beteiligten und damit so eine Art Unterstützungsfunktion oder so für diesen weiteren Beamten hatte. Und vielleicht kannst du das für uns nochmal einschätzen, welche Relevanz das hat für die Art und Weise, ihre Aussagen einzuschätzen und die Art und Weise, wie die Polizei sozusagen ihr Narrativ einbringt.
Das hatte insofern Relevanz, als dass ihr Auszubildender uns erzählt hat, dass dieses Einsatzgeschehen angeblich nicht nachbesprochen worden sein soll innerhalb der Polizei oder in diesem Fall eben mit seiner Ausbilderin. Und das finde ich schwer zu glauben, weil das eben ein ganz entscheidendes Einsatzgeschehen war, wo aus meiner Sicht jeder 1000 Fragen zu hätte haben müssen und das sehr nahe liegt, dass man das bespricht und B, er eben an seine Ausbilderin gerade sicherlich viele Fragen hätte stellen können, aus denen man vielleicht auch hätte lernen können, gerade wenn man im Rückblick diesen Einsatz in Frage stellt. Und das hat mich sehr verwundert, dass er uns das damals berichtet hat, er hätte da nicht drüber gesprochen und das haben wir eben heute auch nochmal in Frage gestellt, weil ihre Aufgabe nach den Richtlinien einfach auch ist, mit ihren Auszubildenden Einsatzgeschehen strategisch und taktisch nachzubesprechen und das in der Theorie erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen. Und damit hätte sie, wenn diese Gespräche nicht stattgefunden haben sollten, hätte sie damit auch einfach ihre Aufgabe verfehlt.
Bei dieser Zeugin ist ja auch einfach dann jetzt klar geworden, dass sie sehr kommunikativ im Nachgang gewesen ist, dass sie viel kommuniziert hat, viel korrespondiert hat mit verschiedenen KollegInnen und darum eigentlich auch es einfach eine Aktenlage gibt, die darlegt, dass es zu vielen, also das ist der Eindruck, der bei mir entstanden ist, dass es total vielen Korrespondenzen und Absprachen und Bewertungen und dergleichen gekommen ist. Und ich habe das als eine große Mühe empfunden bei den Vorhaltungen, die gemacht wurden, dass sie eine große Mühe dabei gehabt hat, sozusagen das immer auf die, wie eigentlich eine sehr weibliche Strategie hat sie gefahren, immer wieder auf eine persönliche Ebene zu führen.
Wir haben ja jetzt einfach die Chance gehabt, so ein bisschen Einblick einfach in die persönlichen Gespräche zu bekommen, den wir ja sonst niemals bekommen hätten, wenn hier nicht die Handys beschlagnahmt worden wären. Und da ist eben ganz viel geredet worden und auch ganz viel hinterfragt worden und von dieser Angeklagten tatsächlich auf eine besondere Weise, dass sie das schon auch in Frage gestellt hat, ob man sich nicht hätte anders verhalten können und es den Einsatz anders hätte gestalten können. Aber es ist eben sehr, sehr auffällig, dass davon nichts übertragen wird in ihrer Aussage vor Gericht und in ihre fachliche Einschätzung der Situation.
Aber es ist halt auch einfach nicht nur persönlich gewesen. Also das finde die Strategie hält einfach nicht stand, weil klar war, da sind einfach Dienstgrade und irgendwie Autorität und Abhängigkeitsverhältnisse und Zuständigkeiten involviert gewesen. So.
Ja, total. Das ist das System, in dem sie steckt als Polizeibeamtin mit Vorgesetzten, Dienstgruppenleitern, Leiter der Gefahrenabwehr, also ganz vielen Funktionsträgern und Trägerinnen, die da eine Rolle gespielt haben. Und in diesem System hat sie dann zusätzlich eben auch noch ihre persönlichen Kontakte und Gedanken zu dem Thema. Und natürlich lässt sich das nicht trennen. Aber es ist eben sehr auffällig, dass sie heute so darauf bestanden hat, dass es ein höchstpersönliches Gespräch war. Mhm. obgleich es das eigentlich ja gar nicht ist. Es sind ja Gedanken, die eigentlich in diesen Gerichtssaal gehört hätten.
Der Prozess am Landgericht Dortmund wird unter anderem auch von NSU Watch begleitet. Im Nachgang der Verhandlung berichtet Fanny von ihren Eindrücken der Aussagen der fünften Angeklagten.
Ich spreche mit Fanny von NSU Watch NRW und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass wir ja in der letzten Folge festgestellt haben, dass eigentlich die kritische Prozessbeobachtung im Grunde sozusagen auch im Gerichtssaal wahrnehmbar wurde. Und ich würde gerne von deiner Einschätzung sozusagen, welche Rolle das heute gespielt hat, hören.
Ich glaube, dass sich, so wie das in der letzten Hauptverhandlungssitzung stattgefunden hat, das heute ähnlich, vielleicht auch in etwas anderer Weise fortgeschrieben hat. Das sind vermeintliche Kleinigkeiten. Wir haben heute gesehen, wie sich die Aussagen der Angeklagte oder die Angeklagte, die sich heute eingelassen hat, die Polizeibeamtin, die den Dike bedient hat, den Taser, sehr viel Mühe damit gegeben hat, Mohamed Lamine Dramé beim Namen zu nennen. Das ist ihr nicht durchgängig gelungen, aber man konnte spüren in der Aussageatmosphäre, wie scheinbar wichtig ihr das gewesen ist, das zu tun. Und genau dieses wiederholte Nennen des Namens schliff sich dann im Verlauf ihrer Einlassung auch deutlich ab. Und am Schluss des Verhandlungstages war es dann wieder nur er.
Welchen Eindruck hast du heute von der fünften Angeklagten, die sich heute als letzte eingelassen hat, gewonnen, darüber, wie sie sich strategisch sozusagen verhalten hat? Und vielleicht steht das ja auch im Zusammenhang damit, dass sie weiß, dass diese Aussage sozusagen auch eine große Öffentlichkeit hat.
Ich hatte das Gefühl, dass auch an der Stelle die Zeugin als professionelle Zeugin wirklich das Beste zu geben versucht hat. Sie war auch da wieder sehr gut vorbereitet. Sie hat aus dem FF sprechen und beschreiben können, wie sie den Einsatz wahrgenommen hat. Und was man gut beobachten konnte, ist, dass sie auch auf die Fragen nach ihren Gefühlen und nach ihren Gedanken sehr professionell geantwortet hat. Dass wir merken können, dass oder spüren können, wir können das natürlich nicht festnageln oder mit kompletter Sicherheit zum Ausdruck bringen, aber man konnte sehr gut sehen und hören, dass sie auch auf Gefühlslagen mit fast schon vorgefertigten Worthülsen antworten konnte, dass sie mehrfach betont hat, dass es natürlich ein tragisches Ende gegeben habe, von dem sie alle nicht haben wissen können, dass es so ausgeht, dass der Einsatz der Einsatzmittel aber vollkommen verhältnismäßig gewesen sei und auch in der Reihenfolge von ihr zwar angezweifelt worden ist, denn sie hatte vorgeschlagen, zunächst den Dike, den Taser einzusetzen, ist damit abgeblitzt bei ihrem Dienstgruppen und dem Einsatzleiter an dem Tag. Nichtsdestotrotz konnte sie sehr gut ja fast schon abspulen, welche Gefühle sie gehabt habe. Was soll man da sagen? Das wäre ja alles auch durchaus schrecklich, aber nicht vorhersehbar gewesen. Und ja, ich glaube, dass an der Stelle die Aussageatmosphäre auch in der Art und Weise, wie Worte benutzt werden, sich angepasst hat darauf, dass die kritische Prozessbeobachtung in den letzten Wochen mehrfach darauf hingewiesen hat, dass wir es hier eigentlich mit der Maschine Polizei zu tun haben, die nach ihren eigenen Logiken und Prozessabläufen in so einem Einsatzgeschehen funktionieren, unabhängig und vollkommen unabhängig davon, was sie vor sich haben und so bestimmte die Polizei triggernde Reize. Wir haben schon total viel darüber gesprochen, dass das Wort Messerlage so eine große Rolle spielt. Abspult und das wurde kritisch bemerkt von der kritischen Prozessbeobachtung und wir können förmlich spüren, wie sich die Angeklagte, die wir heute gehört haben, auch in der letzten Woche, aber auch in der Aussage des Schützen konnte man das ein wenig ablesen, anpasst auch darauf, dass es einen strategischen Umgang damit gibt, Gefühle zu zeigen und das ist ein taktisch kluger Move. Natürlich sind die Polizeibeamtinnen mehr oder weniger gut in der Lage, diese Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Ich will nicht gehässig sein, aber Gefühle, die man nicht hat, zu zeigen, ist auch eine Kunst. Und die eine beherrscht sie weniger als der andere.
Den strategischen Einsatz, Gefühle zu zeigen, der ist hier doppelt wichtig, weil er bezieht sich bei dieser Angeklagten einerseits auf ihre Rolle im Einsatz, andererseits aber auch auf ihre Rolle innerhalb der Dienstgruppe, wo sie ja eine Ausbildungsfunktion hatte. Und das war heute sehr aufschlussreich, weil sozusagen darüber wir etwas darüber gelernt haben, wie dieser Einsatz sozusagen innerhalb der Institution Polizei, insbesondere Wache Nord, verhandelt wurde.
Da hat sie eine interessante Rolle tatsächlich, weil sie ist in Anleitungsebene, sie ist Tutorin für den Auszubildenden, einen Zeugen, der auch am Einsatz beteiligt war, den wir vor einigen Prozesstagen gehört haben. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch Dienstuntergebene, ihrem Einsatzleiter, den sie schon sehr, sehr lange kennt. Sie hat zur Person angegeben, dass sie seit 2017 in dieser Dienstgruppe ist, mit diesem Dienstgruppenleiter. Wir haben an ihr sehr gut sehen können, wie sie eingebettet ist in diese vollkommen autoritäre Struktur, die der absoluten Autorität als Logik folgt, ja fast schon als totale Institution zu bezeichnen ist. Und an der Stelle hat sie eine Scharnierfunktion als Ausbildende bzw. Tutorin und als Untergebene, die zum Beispiel Vorschläge gemacht hat, wie ein alternatives Vorgehen hätte aussehen können, aber sich dann der Anweisung ihres Dienstgruppenleiters auch ohne Widerspruch gebeugt hat. Gleichzeitig aber auch die Verantwortung inhaltlich und der Technik des Einsatzes nochmal auf die Finger guckend, etwa mit ihrem Auszubildenden zu sprechen, entzogen hat. Stattdessen hat sie berichtet, dass sie dem Auszubildenden emotionale Unterstützung und ein Sprechen darüber angeboten hat. Da könnten wir tatsächlich auch eine vergeschlechtliche Umgangsweise mit autoritären Strukturen sehen. Ich glaube, dass sie ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Ich würde aber zugleich auch sagen, dass sie auf der ersten Ebene, auf der ersten Bühne zunächst einmal so agiert wie ein Polizeibeamter Mensch, also ein nicht vergeschlechtlicher Mensch, ein Polizeimensch. Und auf der zweiten Ebene dann diese vergeschlechtlichte Position noch dazukommt, was ja ihre Scharnierfunktion jetzt nicht eben besser macht. Also für genau diese Scharnierfunktion ist sie auch als weiblich gelesene Polizeibeamtin eigentlich genau die Richtige.
Vielen Dank für deine Analyse. Ein Zeuge ist nicht gekommen, also hatten wir noch eine zweite Zeugin heute, eine Polizeibeamtin, die mit Mohammed in Kontakt gekommen ist, weil er Hilfe gesucht hat auf der Wache. Das waren sehr kurze Zeuginnenbefragungen, aber vielleicht magst du noch mal einmal sozusagen deinen Eindruck schildern. Wie hat das gewirkt auf dich und was war daran wichtig?
Ich glaube, ich würde gerne mal die ersten Sekunden schildern, als die Tür aufgeht und die Zeugin reinkommt. Die Zeugin ist uniformiert und hat ihre Schutzweste an, trägt ihre blaue Uniform. Auf ihrem Rücken steht Polizei. Wir als Publikum oder Journalistinnen sehen die Zeugin ja von hinten, haben auch keinen Einblick in die Gesichtsausdrücke, weil die Gesichter natürlich der Richterbank zugewandt sind. Aber bei mir persönlich hat alleine schon die Anwesenheit dieser Polizeiuniform was ausgelöst und ich habe auch gemerkt, dass es ein gewisses Durchatmen im Gerichtssaal gegeben hat, aber das ist natürlich ein total subjektives Empfinden. Die Zeugin hat dann Angaben zu ihrer Person und zu ihrer Stellung in der Wache Nord gemacht. Sie ist in der Wache Nord als Polizeibeamtin tätig, aber einer anderen Dienstgruppe zugeordnet. Sie ist nicht in der Dienstgruppe von einem der Angeklagten Dienstgruppenleiter, sondern dort an diesem Abend vor dem 8. August zuständig gewesen für den Bürgerkontakt. Und nochmal nicht in der Dienstgruppe von dem angeklagten Dienstgruppenleiter. Sie hat Kontakt gehabt mit Mohammed an dem Tag. Wenn wir richtig zugehört haben, wird Mohammed Tramé am Abend vor dem 8. August gegen kurz nach 12 auf der Wache Nord erschienen sein mit der Bitte um Hilfe. Und was wir von dieser Polizeibeamtin gehört haben, haben wir so noch nicht im Gerichtssaal gehört, nämlich, dass sie einen Menschen vor sich hatte, der von sich aus die Ruhe, die Kompetenz, aber auch das Problembewusstsein hatte, zu ihr zu kommen und um Hilfe zu bitten. Wissend, dass dort Menschen sitzen, die seine Muttersprache nicht können, die vermutlich auch nicht viele andere Sprachkompetenzen haben, weil ihm das wahrscheinlich auch schon so begegnet sein wird, den Mut zu haben, dahin zu gehen und um Hilfe zu bitten. Und die Polizeibeamtin hat geschildert, dass sie einen in Not befindlichen Menschen angetroffen hat, der trotzdem die Geduld und auch die Ruhe hatte, um Hilfe zu bitten und eine halbe Stunde dort zu warten. Das ist etwas, was ich im Gerichtssaal so noch nicht gehört habe von außenstehenden Dritten. Ich kann natürlich überhaupt nicht in die Zeugin der Polizei hineinschauen, aber ich hatte zum ersten Mal hier den Eindruck, dass wir eine Gesprächssituation, eine Erzählung, die wir bisher in jedem Tag, in dem Polizeizeugen zur Wort gekommen sind, verlassen. Nämlich die einer geschlossenen, vielleicht auch Dienstgruppe, wenn ich das so bezeichnen darf, einer geschlossenen Gesellschaft, die einen ganz bestimmten Blick auf das Geschehene hat und tatsächlich auch miteinander in einer Beziehung zueinander steht, die diesen Blick bestimmt. Und diese zweite Zeugin, die wir heute gehört haben, hat diesen Blick verlassen, denn sie hat ihn nicht. Sie ist nicht in dieser Dienstgruppe. Und sie hat uns einen ganz anderen Menschen geschildert, den wir am nächsten Tag ja wieder treffen. Einen Menschen, der in sich gekehrt ist, der sich vielleicht selbst verletzen möchte, der keinen aggressiven Eindruck macht, der aktiv an dem Abend vorher noch auf die Polizei zugegangen ist und die Erfahrung gemacht hat, dass er eine Sekunde lang Hilfe bekommt, weil er in die Klinik gebracht werden konnte, von dort aber wieder nach Hause geschickt worden ist. Und der nächste Tag ist dann der, an dem er wieder in sich gekehrt ist, aber nicht mehr ansprechbar für die Polizei.
Ich finde, deutlich wird an der Aussage dieser Polizeibeamtin in der Zeuginnenfunktion, dass das extrem relevant sein wird in der Folge, die Zeuginnenaussagen der Beschäftigten von der LWL-Klinik zu hören, die meines Wissens nach geladen sind, um zu verstehen, warum ihm nicht geholfen wurde. Und dann, glaube ich, werden wir hoffentlich etwas darüber lernen können, in welcher Weise diese unterlassene Hilfe sozusagen möglicherweise auch dazu geführt hat, dass die einsatzbeteiligten PolizistInnen irgendwie der Auffassung waren, der war schon mal von der Polizei aufgegriffen worden oder der war schon mal in der Klinik gewesen. Es ist auch nicht ganz klar, ob die Klinik wusste, dass er sich freiwillig vorgestellt hat. So, das sind alles, finde ich, für eine Analyse und Erörterung der Sachlage sehr relevante Punkte noch.
Ja, ich glaube, du hast das schon mitgebracht in der Anmoderation. Das sind Triggerbegriffe, glaube ich. Wenn wir versuchen, und das mache ich nicht gerne, uns in die Polizeilogik reinzudenken, ist der Hinweis, der von der Leitstelle gekommen ist, dass die Person, die im Hinterhof der Einrichtung mit einem Messer in der Hand vielleicht sich selbst verletzen wollend in der Hocke, in der Nische hockt, am Vorabend in einer Klinik gewesen ist, um psychologische Probleme zu erörtern, vielleicht auch mit Suizidalität, und dazu kommt, dass es sich um eine schwarze Person handelt, dann sind das für Polizeibeamtinnen, und das ist vermutlich einfach mal faktisch festzustellen, auslesende Momente und Begrifflichkeiten, die eine Einordnungs-, eine Erzählungslogik vielleicht abspielen und abspulen könnten, die am Ende tatsächlich wenig andere Schlüsse zulassen, als die Frage zu stellen, ob es sich anders hätte ergeben, wenn die Person nicht schwarz gewesen wäre. Du merkst, ich versuche das Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen, weil ich mich davor noch scheue, das Ganze als rassistisch motivierte Polizeigewalt einzuordnen, weil wir im laufenden Prozessgeschehen stehen und ich tatsächlich auch neugierig werde und wäre, ob dieses Wort Rassismus jemals in diesem Prozess vorkommen wird. Aber die Beobachtung alleine, dass die auslösenden Worte Psychiatrie, Klinik, polizeilich bekannt, mit Polizei schon mal im Kontakt, vermutlich von der Leitstelle den Einsatzbeamtinnen an diesem 8. August zur Verfügung standen und eine bestimmte Erzählung und Einschätzungslogik in Gang gesetzt haben, liegt für mich stark auf der Hand. Das macht wütend und traurig. Wir würden gerne auch noch mal nachfragen, wie die Einschätzung der Polizeibeamtin, die da jetzt auf der Anklagebank sitzen, dazu ist. Ich kann nur vermuten, dass sie solche Trigger, die ihre Vorannahmen ausgelöst haben könnten, von sich weisen werden. Auf der anderen Seite haben wir heute, und das müsste man vielleicht auch noch mal betonen, auch gehört, mit welcher Überraschung die Polizeibeamtin, die heute ihre Aussage gemacht hat, die Angeklagte, zum Ausdruck gebracht hat, dass sie überhaupt auf der Anklagebank sitzt, dass es zu diesem Prozess gekommen ist. Also sie hat heute sehr widersprüchlich gesprochen und hat gesagt, na ja, wenn der Ausgang des Tages nicht tragisch gewesen wäre, dann würden sie ja nicht da sitzen. Auf der anderen Seite wurden durch die Einführung der Chatprotokolle auch Hinweise deutlich, dass sie ja nach wie vor weiterhin glauben, alles richtig gemacht zu haben und schon auch nachgerade erstaunt darüber sind, dass dieser Prozess jetzt auch von außen durch kritische Prozessbeobachtung vielleicht auch herangetragen politisch geführt wird und dass sie das auch empört von sich weisen. Also ich glaube, dass wir von den Angeklagten dazu nichts hören werden, diese, ich denke mal, auslösenden Vokabel nochmal in den Blick zu nehmen, sich selbst zu befragen, ob die Informationen, die sie Klinik, Polizeikontakt bekommen haben im Vorfeld des Einsatzes, ob sie die für sich ja menschenrechtsorientiert eingeordnet haben oder nicht.
Eine weitere Polizeibeamtin der Wache Nord war als Zeugin geladen. Sie ist nicht Teil der Einsatzgruppe Nord. Diese berichtete vom Vorabend des 8. August, dass Mohammed sich in der Wache Nord vorgestellt und um Hilfe gebeten habe, in der Sorge, sich selbst zu verletzen. Die Polizeibeamtin hat glaubhaft vermittelt, dass Mohammed ruhig aufgetreten ist und geduldig auf der Wache auf Hilfe gewartet habe. Aufgrund einer Sprachbarriere wurde eine weitere Person telefonisch zur Übersetzung hinzugezogen. Im Anschluss wurde er von den BeamtInnen in die LWL-Klinik gebracht, aus welcher er noch am selben Abend wieder entlassen worden ist. Lisa Grüter berichtet dazu.
Das war eine Beamtin da, die auf der Wache Nord für den Bürgerdienst eingeteilt war und an die Mohammed sich gewandt hat, einen Tag vorher, weil er Hilfe gesucht hat und dort wohl signalisiert hat, dass er mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen und Hilfe sucht. Und die Beamtin hat eben geschildert, dass er ganz geduldig da sicher eine halbe Stunde gesessen hat und gewartet hat, eben im Vertrauen darauf, dass er jetzt auch von der Polizei Hilfe bekommt. Das ist natürlich einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sehen oder auch vor allem in erster Linie mal ganz tragisch zu sehen, dass Mohammed eben die Institution, die ihn nachher getötet hat, als Ansprechpartner und Hilfsperson begriffen hat und eben auch proaktiv von sich aus um Hilfe gebeten hat, was ja eine sehr, sehr große Kompetenz und Ressource eigentlich auch zeigt.
Die Medienpräsenz hat im Laufe der Prozesstage, abgesehen von dem Tag, an welchem der Schütze seine Aussage machte, stark nachgelassen. Der unabhängige Journalist Frido wirft für uns einen Blick auf die Arbeit der Presse und ihre Rolle im Prozess.
Das ist mittlerweile so, dass man da oft, wenn man da rausgeht, da muss man es erstmal sacken lassen. Und dann im Laufe des Tages, am nächsten Tag, eben jetzt heute bei mir am Samstag, liest man die Presseartikel und dann denkt man sich immer, hä? Saßen die in einem anderen Gerichtssaal als ich jetzt gerade? Weil ja, das wird einfach ein wenig deutlich in letzter Zeit. Und am allerkrassesten fand ich es jetzt, wenn man die kontrastiert, die Prozesstage 14 und 15. An Prozesstag 14 hatten wir eine Zeugin dort sitzen, eine Betreuerin aus der Einrichtung, die wirklich, das merkte man ja an, bis heute mitgenommen, vielleicht sogar traumatisiert ist von dem, was sie dort erleben musste. Sie hat es sich nicht ausgesucht, überhaupt Zeugin dieses ganzen tragischen und wirklich schrecklichen Ablaufs geworden zu sein. Sie sagt dann dort aus und wird schon in ihrer Aussage total angegangen von der Staatsanwaltschaft und vor allem von Rechtsanwalt Brögeler, der dann, als sie rausgegangen ist aus dem Gerichtssaal, ansetzt zu einer Prozesserklärung, wo er ihr wirklich wissentliche Falschaussagen unterstellt. Das hat er bisher auch bei jedem der wichtigen Zeugen hat er das gemacht. Also bei jedem der Betreuerinnen hat er danach dann, wenn die fertig war mit ihrer Aussage, den Gerichtssaal verlassen hatte, setzte Herr Brögeler, der verteidigt die Polizeibeamtin, die gepfeffert hat, setzte dann zu einer sogenannten Prozesserklärung an, in denen er vermeintliche Widersprüchlichkeiten aufgezeigt hat, um sozusagen das Aussagegewicht der Zeugin zu relativieren. Und jetzt eben am 14. Verhandlungstag griff er massiv diese Betreuerin an, wirklich auch auf eine sehr unschöne Art und Weise, in der, wie er sich geäußert hat. Man könnte fast sagen, dass er sich da benimmt wie offene Hose. Das wirft er ja Zuschauenden vor. Naja, so. Und dann, was titelten denn die Dortmunder Lokalmedien? Die titelten, Anwalt wirft Zeugin Falschaussage vor. Und das finde ich sehr beachtlich, wenn man jetzt sich überlegt, dass nach dem gestrigen Verhandlungstag, an dem eine tatsächliche Falschaussage, eine tatsächlich im Gerichtssaal getätigte, nachweisbare Falschaussage von der Polizei geleistet wurden, wirklich weder im Bericht der Ruhrnachrichten, noch im Bericht des WDRs, noch bei dpa oder sonst was davon überhaupt die Rede ist. Und da frage ich mich dann schon, kann man auch noch dazu nehmen, dass einfach ja die Bedauern von dem Schützen in allen Pressemitteilungen, Presseberichten danach zu einer tränenreichen Entschuldigung umformuliert wurden. Da kann man sich ein bisschen fragen, was passiert hier in der Lokalpresse? Wie werden dort auch Eindrücke und Perspektiven gewertet? Ja, das beschäftigt mich jetzt vor allem irgendwie sehr, nachdem ich die Presseberichte zum gestrigen Tag gelesen habe und den habe selber sacken lassen in mir.
Wir bitten euch, dem Spendenaufruf zu folgen und für die Anwalts- und Gerichtskosten der Angehörigen von Sammy Baker zu spenden. Wir verlinken diese Spendenkampagnen ebenso wie die Kampagne für Gerechtigkeit für Ante P. und Mohammed in unserem Beitragstext. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten und die Brüder Sidi und Lassana unterstützen. Solidarische Grüße an die Familie Drami. Sammy, Ante, wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.